Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Nicht mehr lange. Dann verwandeln wir gemeinsam mit euch und 10 Mega-Acts das Stoppelmarktgelände in die Partymeile 2023. Lasst uns gemeinsam mit Cordeniak, Mia Julia und Micky Krause Fechter zum Beben bringen. Ladio, das Party Open Air am 20. Mai in Fechter. Tickets online und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Herzlich willkommen zu Auszeit, dem Sportpodcast der OM Medien. In dieser Folge geht es um Fußball und ich freue mich, einen ausgewiesenen Experten als Gesprächspartner zu haben, Daniel Breher aus Löning. Mein Name ist Ludger Langosch, Redakteur in der Sportredaktion der OM Medien. Hallo Daniel.
Hallo, grüß dich Ludger.
Eigentlich hätte ich dich ja mit der Pommesgabel, dem Gruß der Heavy-Metal-Fans oder mit einem Headbang begrüßen wollen, aber bei einem Audio-Podcast ist das vielleicht so eine mittelgute Idee allenfalls. Aber dennoch, so musikalisch machst du es gerne ein bisschen härter, ne?
Ja, schon. Also musikalisch ist so ein bisschen härter mein Ding, aber jetzt nicht unbedingt Heavy-Metal, da bin ich nicht so fest. Eigentlich Heavy-Metal gar nicht so, sondern eher so ein bisschen die Crossover-Schiene, so ein bisschen Rap mit Heavy-Metal, das ist eigentlich so mein Ding. Und bin da aber auch als absolut nicht festgelegt, höre auch ziemlich viele Elektro-Geschichten, sogar Rap von meiner Tochter oder so, das fließt da immer mit ein und so. Also bei mir muss ein bisschen Bums drin sein, dann finde ich das gut und ja, das ist so mein Ding halt. Ne? Hör viel Musik und fahre bis zum auf ein Konzert auch noch und das macht mir Spaß.
Aber so Helene Fischer und Andrea Berg ja, kommen ja nicht ins Haus.
Nee, ist bei uns gar nicht. Meine Frau ist eher so auch so eingestellt wie ich. Also von daher haben wir da schon gewisse Schwierigkeiten, wenn wir so eingeladen sind auf Partys und so, und dann wird der Helene Fischer gespielt, können wir uns da sehr gut drauf einlassen, aber zu Hause ist das da ähnlich so unser Ding.
Woher kommt dein Fable für Musik, wenn du sagst, du gehst los?
Also ich bin jetzt nicht so musikalisch, kann kein Instrument spielen oder so, aber ich bin da halt mit aufgewachsen. Und so Musik war immer ein Riesenthema bei mir in der Jugend und so. Und ich interessiere mich halt so für Musikrichtungen in aller Art eigentlich so und find so gerade so die härteren Geschichten toll. Und wenn wir mit Freunden zusammensitzen, läuft immer Musik und wir unterhalten uns über Musik und sind da recht so ein bisschen drin und ja, finde das einfach eine coole Sache. Musik ist allgemein super, ganz egal, welcher Geschmack das ist und so, aber bei mir muss es halt so ein bisschen, muss halt immer so ein bisschen Dampf drin sein. Das finde ich einfach cool, weil das finde ich auch lebendig und ja, da fahre ich richtig drauf ab.
Und Fußball ist für dich auch Rock'n'Roll, oder?
Ja, das, ja, doch, auf jeden Fall.
Den Schlenker zum eigentlichen Thema unseres Gesprächs heute zu finden. Ja, du bist Fußballexperte, darf man sagen. Obwohl du selber als Spieler keine große Karriere hingelegt hast. Nee, wie kam das?
Ja, also war auch echt mittelprächtig begabt, muss ich sagen, aber auch musste leider früh aufhören. Ich war in der B-Jugend, habe ich irgendwie Rückenprobleme gekriegt und das hat sich nachher also als rheumatische Erkrankung rausgestellt. Und da war auch von heute auf morgen war halt Schluss leider. Und das war auch echt schwierig für mich, weil ich war jetzt nicht, wie gesagt, sonderlich begabt, aber ich habe echt gern gespielt und es wäre irgendwo vielleicht dieser Kreisliga vielleicht auf Bezirksebene irgendwo mal geendet, aber ich habe es gern gespielt auch so. Ich habe das Gemeinschaftsgefühl immer total cool gefunden. Wir hatten in Löhne auch eine coole coolen Jugendbereich, wo wir mit vielen Freunden immer zusammen gespielt haben und das war schon für mich echt ein Problem, dass ich von heute auf morgen dann nicht mehr spielen konnte tatsächlich, weil es ging tatsächlich nicht mehr und musste tatsächlich ganz früh aufhören. Deswegen bin ich auch so halt früh Trainer geworden, um das halt so ein bisschen zu kompensieren, das ganze Ding. Weil Fußball war immer schon meine Leidenschaft und so. Ich habe es unheimlich gern gespielt, auch unheimlich gern geschaut im Fernsehen. Hat mir jedes Spiel, was damals ja noch viel weniger kam als heute, reingezogen und auch zu Spielen gefahren. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass das da irgendwo dann in die Trainerbereich reingegangen ist. Ne?
Das war ja verdammt früh, so als Teenager schon.
Ja,
Wie ist das zustande gekommen? Ich meine, ja, da kommt ja erstmal so keiner auf die Idee und sagt, Mensch, da haben wir einen 17-Jährigen, der möchte mal gerne Trainer werden.
Nee, tatsächlich war das reiner Zufall, weil ein Freund von mir hat in Löning die zweite Eignung damals trainiert und suchte einen, der ihm hilft. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht Bock drauf hätte. Und wir waren sofort Feuer und Flamme und haben das dann gemacht. Und das hat total sofort Spaß gemacht, ohne Ende. Und wir durften uns auch so ein bisschen frei bewegen da und hatten dann einen geilen Jugendobmann, Rudolf Bürgershausen, der hat uns da so als das kalte Wasser geschmissen. Und mein Freund hat nach einem Jahr wieder aufgehört. Das hat mich total angefixt. Ne? Also da war ich sofort dabei und hab hab da Bock drauf gehabt und durfte dann mit Ecki Schrand damals, der die AOD Lüne gemacht hat, direkt weitermachen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich halt mit 19 schon dann nachher die erste AOD Lüne machen konnte, als Ecki aufgehört hat. Und war ich halt gerade Rudolf Bürgersson, der war damals Jugendobmann in Löning. Mhm. Und ein total geiler Typ auch, der hat auch sehr, sehr viel Vertrauen in die Leute gehabt und hat mich da einfach machen lassen und hat gesagt, komm, mach mal, das machst du schon und so. Und das war total toll. Ne? Das war eine geile Zeit und konnte ich direkt rein in Fußball wieder. Und war mich sehr dankbar drüber. Ne?
Ja, und die klassische Trainerausbildung hast du dann aber auch nicht genossen. Ne? Nee, das war schon mehr so Learning by Doing.
So echt wie ich ganz genau so. Ne? Ich wollte das dann natürlich auch echt ganz gut machen. Und gerade so diese, hört sich ja komisch an, aber so eine zweite A-Jugend, da hast du jetzt nicht die großen Talente, sondern das ist einfach die Jungs, die halt da so ein bisschen übrig geblieben sind, sag ich mal vorsichtig. Aber da gerade da kannst du ja ganz, ganz viel machen. Und wir wollten das auch echt gut machen und haben dann uns überall was rangelesen, haben gemacht und getan, sogar teilweise hospitiert. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die Jungs auch Bock drauf hatten, wir hatten dann auch eine geile Trainingsbeteiligung, dass wir dann habe ich mich da einfach weitergebildet und sämtliche Bücher gelesen, Videos reingezogen und so weiter. Und schon gerade, als ich dann die erste gekriegt habe, die spielte damals um Landesliga-Niveau, da kam schon ein bisschen was. Und da musste was kommen. Und ich habe mich da einfach total reingefuchst, hatte mich dann gerade selbstständig gemacht auch und war halt dann auch so ein bisschen beruflich eingebunden, sodass ich dann irgendwie gar keine Zeit hatte, einen Trainerschein zu machen. Musste das halt anders kompensieren. Hatte aber auch ganz gute Leute, die mir dann geholfen haben und so. Und das hat mich auch dann so ein bisschen geprägt, weil das versuche ich dann heute auch so ein bisschen, wenn dann junge Leute dann mal kommen und sagen, hey, hast du noch eine Idee da und da, dass man denen auch so ein bisschen hilft. Ne? Und das war bei mir auch echt so und haben mir sehr, sehr viele Leute, gerade schon nicht aufgezählt, aber auch noch ein paar mehr, da wie ich coole Sachen gezeigt und die dann auch übernommen habe. Ne?
Ja, und dann bist du ja 2002 zusammen mit Helmut Bünger damals noch Trainer, ihr wart ja ein Trainer gespannt, gleichberechtigtes, für die erste Mannschaft. Das war seinerzeit die Bezirksliga, in der VfL gespielt hatte dann. Ne? Und das war ja schon so jungen Jahren schon keine schlechte Geschichte. Und dann mit einem Helmut Bünger an der Seite, das ist schon toll, oder?
Also Helmut und ich haben uns kennengelernt. Ich habe damals gesagt, die A-Jugend gemacht. Wir hatten eine A-Jugend auch so ein bisschen Erfolg, sind nochmal aufgestiegen, haben einen Pokal geholt und so weiter. Und das ist ein ganzer Schwung meiner Jungs in die erste Herren gekommen. Und Helmut hat mich dann gebeten, Mensch, ich bin Spielertrainer und ich brauche einen guten Mann an der Linie, hast du nicht Bock, das zu machen und so. Und er hatte mich dann relativ schnell so weit und dann habe ich das mit Helmut dann zusammen halt gemacht. Ne? Und das war auch echt eine super Zeit. Und wie gesagt, Helmut und ich waren befreundet und das hat aber auch total Spaß gemacht mit ihm dann. Ne? Aber es war leider nur 3-4 Jahre, wurde Helmut leider krank. Und ich musste für ihn ganz einspringen, immer mit der Hoffnung, dass er schnell wiederkommt. Was er leider sich zerschlagen hatte und seitdem war ich dann halt Trainer in Löning. Ne?
Ja, 2003 ist Helmut dann leider verstorben, viel zu früh.
Ja, viel zu früh, ja.
Aber dann warst du allein verantwortlicher Coach und für die erste Mannschaft und das war dann aber auch für den VfL Löning die erfolgreichste Zeit. Ihr seid dann aufgestiegen in die Landesliga und zwar in der Saison 5-6 hat ja nicht viel zum Aufstieg in Niedersachsen gefehlt. Ne?
Nee, eigentlich ja gar nichts. eigentlich hat ja gar nichts gefehlt. Nee, also es war eine Riesenzeit, dass man vorab und ganz, ganz geile Spieler gehabt, trainieren dürfen auch, muss ich sagen. Da waren ja Spieler dabei, die durchaus das Zeug für viel, viel höher hatten und auch viel, viel höher gespielt haben. Und gleichzeitig mit meinen Jungs, sage ich mal, außer Jugend, das zu sehen, dass die halt Landesliga spielen konnten und auch getan haben und auch erfolgreich getan haben. Und es waren ganz, ganz viele Leute aus dem Löninger Umfeld auch, die da gespielt haben. Wir letztes Mal geguckt, wir waren 20 Leute im Kader, da waren 14 aus dem Bereich Löning, Bonn, Lastrup, die dann da in Löning gespielt haben. Das war für die Liga damals schon außergewöhnlich. Und von daher war ja auch das Stadion eigentlich immer voll. Die Leute haben sich mit der Mannschaft identifiziert, die Mannschaft mit dem VfL halt auch. Und dann hatten wir sehr, sehr schnelle Erfolge, sind dann in die Landesliga aufgestiegen, dann nochmal im ersten Jahr 5. oder 6. ich weiß gar nicht mehr, 6. geworden und dann im zweiten Jahr haben wir ja den Aufstieg eigentlich geschafft. ich weiß schon, wie du grinst.
Ja. Die Geschichte kursiert ja noch in Löning, dann ihr aus welchen Gründen auch immer die Lizenzunterlagen nicht rechtzeitig eingereicht worden sind.
Die alte Geschichte.
Ja. Die müssen wir heute auch nicht unbedingt aufklären und aufdröseln, wie das dann damals gewesen ist. Auf jeden Fall, ihr habt dann letzten Endes am vorletzten Spieltag, oder am vorletzten Spieltag war es dann in Aurich, glaube ich, die Meisterschaft
verspielt. Letzten sogar.
War das Saisonfinale, ja. Genau. Du hast recht. Und ich glaube, Staffelleiter Werner Busse war auch schon auf dem Weg nach Aurich und musste dann noch ab...
musste noch beim Hafen noch
umgucken. Ja.
Ja, es war damals, das war eigentlich eher eine Geschichte, die daraus zu fußen ist, dass wir gar nicht so mit dem Lizenzding, sondern die Jungs haben sich da wirklich ausgezeichnet verhalten. Es war ja irgendwie Ende März, als das rauskam, dass die Lizenz dann nicht erteilt worden ist, beziehungsweise die Unterlagen dann nicht eingegangen sind und dann jede andere Mannschaft, glaube ich, wäre da schon auseinandergebrochen. Hätte dann irgendwie die Saison hergeschenkt. Wir waren damals Erster, aber auch ziemlich klar Erster. Und aber die Jungs haben sich da nochmal Hut ab vor denen, also die haben sich da total nicht hängen lassen, haben sich da total reingeschmissen, die letzten Spiele wollten unbedingt diesen Meistertitel haben, aber das war eher so der Grund, es war ein harter Winter damals und wir mussten 10 Spiele im Mai machen und irgendwann gingen die Jungs auch echt auf dem Zahnfleisch, das vorletzte Spiel haben wir noch rumgerissen, eine Loga, ganz, ganz wildes Spiel und hatten den letzten Spieltag einen gewissen Vorsprung, glaube ich, 1 oder 2 Punkte vor Wilhelmshaven 2, die damals wirklich gespickt waren. Das war eine halbe Regionalliga-Truppe. Das war noch zu Sprees Zeiten an Wilhelmshaven und mussten nach Aurich und da war nichts mehr drin. Die haben uns, wir haben das Hinspiel klar 4-1 gewonnen, aber die haben uns so weggeschossen, da 5-1 oder so. Und eine Halbzeit ist Werner dann leider abgehauen. Der musste leider gehen und das war echt scheiße. Also das hätte ich uns echt gegönnt, dass wir jedenfalls den Teller damit nach Hause genommen hatten, aber nichtsdestotrotz war es dann, mein Abschied stand ja fest, aber es war eine Riesenzeit und wie die Jungs sich nochmal verhalten haben nach dem ganzen Trouble da, wir standen echt täglich in der Zeitung, teilweise nahmen das ganz komische Züge an, der NDR rief dann teilweise schon an und wollte dann irgendwelche Interviews haben, weil das ja eigentlich ein Riesenthema war damals. Also ich hatte den Jungs das wirklich gegönnt, dass sie das hingekriegt hatten damals, aber nichtsdestotrotz denke ich an die Zeit super gerne zu.
Ja, und du hast es gerade ja schon angedeutet, du hattest aber schon im Winter angekündigt, dass du da den Trainerposten nicht weiterführen würdest, sondern ihn niederlegst nach der Saison, unabhängig davon, wie es dann ausgeht und auch vor dieser Lizenzgeschichte schon. Ja. Das hatte dann eher private, berufliche Gründe dann. Ne?
Also ich hatte, wie ich festgestellt, wir haben 3 bis 4 Mal die Woche trainiert pro Spiel. Ich war jung selbstständig, junger Vater und ich habe irgendwie gemerkt, ich sehe die Familie gar nicht mehr, ich habe gar keine Zeit für andere Dinge und irgendwo war es auch so eine Geschichte, ich muss mich da auch so ein bisschen entscheiden, das wäre dann ja in die Oberliga gegangen, wäre es noch aufwendiger geworden und in irgendeiner Form war ich so an so einem Ding, dass ich gesagt habe, so Mensch, ey, wenn du jetzt wo weiter willst, gerade als Trainer und so, musst du dann deine Scheine machen, wird es dann noch aufwendiger und Fußball ist, wie gesagt, meine Leidenschaft, aber Familie finde ich auch ganz geil und Freunde treffen und so und das war ja die letzten 10 Jahre davor einfach auch gar nicht drin, weil ich das schon echt ernst genommen habe und das wie ich auch untergeordnet habe und da habe ich mich im Winter zusammengesetzt mit dem Verein, die wollten auch gerne verlängern und so, aber dann gesagt, Mensch, das muss man vielleicht auch mal auf andere Beine stehen, die Jungs brauchen wir vielleicht auch mal einen anderen Trainer und so. Und ich war mir dann auch nicht so ganz sicher, wie es dann auch in die Zukunft weitergeht. Und dann war damals mit Klützer ja eigentlich der Nachfolger gefunden. Und dann war das eigentlich ja in vernünftigen Bahnen auch alles. Und wie gesagt, hätte die das mit der Lizenz geklappt, hätten wir in Löning in der Oberliga gespielt. Und das wäre echt ein Riesenerfolg für den Verein gewesen dann auch. Aber für mich war das dann auch schon das Ding auch echt durch.
Trotzdem bist du ja dem Fußball verbunden geblieben. Ja,
auf jeden Fall.
Und seit einigen Jahren bist du ja im Referententeam der Trainingsanregungen, die der Fußballkreis Kloppenburg im Rahmen seines Jugendförderkonzeptes dann aufgelegt hat. Im vergangenen Jahr 2022 hat es das 20-jährige Jubiläum gegeben. Ja. Das spricht ja an sich schon für sich, dass das eine Sache ist, die eine tolle Resonanz findet. Joachim Hochhartz ist, glaube ich, da federführend zu nennen, der Konzept dann in die Wege geleitet und auf die Beine gestellt hat. Wie bist du in dieses Referententeam reingekommen?
Ja, Jochen und ich haben uns immer duelliert in der A-Jugend. Er war Trainer in Höltinghausen damals und ich war Trainer in Lüning. Und wir haben uns immer super verstanden, weil Jochen auch erstmal ein teilloser Mensch ist und ein teilloser Sportsmann auch ist. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, als er 2002 war das, als er dieses Konzept auch aufgelegt hat, ob ich dann in dieses Referententeam kommen wollen würde. Und ich fand das die Idee total cool und war auch echt, fühlte mich auch so ein bisschen geehrt, weil das natürlich auch alles gestandene, etablierte Trainer in diesem Referententeam waren. Und bin da auch so ein bisschen stolz drauf, dass ich sagen kann, dass ich da von Anfang an bei bin. Und das war auch so ein bisschen so, ja, das ist mir ein bisschen leichter gefallen, mit dem tränklichen Trainergeschäft so ein bisschen aufzuhören, dass ich da also einfach weiter dabei bleiben kann und dabei bin auch und dass ich im Fußball auch ein bisschen verbunden bleiben kann. Und deswegen, also die Sache ist aktueller denn je, wir sind 20 Jahre jetzt da am Start und da bin ich ein bisschen stolz drauf, was ich auch bei bin.
Diese Trainingsanregung, das ist ein etwas sperriger Titel, aber erzähl mal mit 2, 3 Sätzen, was da genau hintersteckt, das kennt vielleicht nicht jeder.
Ja, 2, 3 Sätze ist schwierig da, aber ich versuch's mal. Also 2002 waren die Anmeldungen für die ganzen Trainerlizenzen sehr, sehr dürftig. Und Jochen war damals Kreisjugendobmann und hat dann sich über ein Konzept überlegt, dass es ja viele Elternteile gibt, Vater von Spielern, junge Leute, die einfach mal so so wie ich auch, in dieses Trainergeschäft reingeschmissen werden oder reinstuppern wollen und es einfach nur aus, einfach machen, weil sie keinen haben. Und Jochen hat dann gesagt, sich überlegt, es ist ja schwierig, 120 Unterrichtseinheiten viel abzureißen, um dann einen Schein zu kriegen, beruflich, privat, die Wochenenden sind weg und so weiter. Und Leute, die das für 3, 4 Jahre machen wollen, nicht unbedingt einen Trainerschein machen. Und da hat er sich ein Konzept überlegt, dass man in die Vereine geht und dann komprimiert Training vorstellt. Das heißt, wir haben 5 Standorte gehabt, wo wir 4, 5 Mal im Jahr Veranstaltungen durchführen, indem wir 40, 50, 30 Trainingsformen vorstellen, Trainingsübungen vorspielen, komprimiert und den Leuten das dann zur Hand geben, mit einem praktischen Teil, mit einem anschließenden theoretischen Teil bei einem Essen, sodass die Trainer, ja, wie ich in Kurzfassung diese Übung erklärt bekommen und vor allem auf einer gewissen anderen Ebene als erstmal beim Trainerschein, wo nicht irgendwelche, ich sag's mal, einfach wichtigen Trainer kommen und so ein bisschen, dass so auf dieses Lehrer-Schüler-Ding ist, sondern bei uns ist das wie ich so auf einer Ebene. Wir haben auch so einen Slogan, wir für euch, ihr mit uns, dass wir einfach sagen wollen, Mensch, wir kommen bei euch in die Vereine oder in die Standorte, ihr kommt zu uns, wir zeigen euch was, aber ganz locker, sondern ihr könnt das mit nach Hause nehmen und habt dann eine vernünftige Übung für euren allgemeinen Trainingsbetrieb. Und das ist, finde ich, eingeschlagen damals wie eine Bombe. Wir hatten, glaube ich, bei der ersten Veranstaltung knapp 200 Leute. Und es ist seitdem super besucht. Es lässt natürlich jetzt ein bisschen nach durch die ganze Digitalisierung. Jetzt kann man natürlich ins Internet gehen und sich Übungen rausschreiben. Das gab es damals alles noch nicht. Aber es ist aktueller denn je das Thema, weil einfach die Jungs einfach auch ein gutes Training brauchen und viele Trainer dankbar sind, dass sie in einen Vormittag investieren, um halt ein vernünftiges Training zu bekommen. Und es macht unheimlich Spaß, daran zu arbeiten und mit den Jungs dran zu arbeiten. Wir sind wirklich so ein langjähriges Team, was da zusammen ist, und wir hören immer die Resonanz, dass es nach wie vor super ist.
Ja, das ist dann aber auch wirklich auch die Arbeit an der Basis.
Absolut, ja, ja.
Aber wir schauen jetzt auch mal auf die Spitze, und da gibt es ja im deutschen Fußball, glaube ich, einen Nachholbedarf. Ne? Also wenn ich das so sehe, das Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften, als Deutschland jeweils in der Vorrunde rausgeflogen ist, jetzt bei der EM das war ja paneuropäisch, aber in London dann gegen England im Achtelfinale gescheitert. Das zeigt ja schon, dass in der Ausbildung, in der Förderung des deutschen Fußballnachwuchses es einigen Nachholbedarf gibt, oder?
Also ich muss auch selber für mich sagen, als Fan war ich auch total enttäuscht von den letzten 3 Turnieren. Einfach, weil es ja vielen so geht, dass uns die Nationalmannschaft nicht mehr so fesselt wie früher. Und viele sagen jetzt, ja, es liegt an der Überfrachtung durch die Medien, es gibt viel Fußball und so weiter. Aber ich glaube, das liegt noch so ein bisschen daran, dass irgendwie die deutsche Nationalmannschaft seit einiger Zeit so eine gewisse Mentalität vermissen lässt, dass die Leute einfach begeistert. Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch ein Thema ist, wo zu wenig hingeguckt wird von Verbandsseite und von Trainerseite, dass die letzten Turniere auch in die Hose gegangen sind. Weil 2014 waren wir Weltmeister, 2016 haben wir eine ganz ordentliche EM gespielt noch, 2017 waren wir noch konfensiver mit der zweiten Garde, und irgendwo ist dann irgendwo was verloren gegangen, was die seitdem auch ja in den Testspielen nicht wiederkriegen. Irgendwie so eine Mentalität, irgendwie so eine Bereitschaft zu verteidigen, irgendwie so eine gewisse Lust zu verteidigen. Und ich finde auch, dass deswegen diese Turniere auch in die Hose gegangen sind. Das ist ein Grund, warum diese Turniere in die Hose gegangen sind. Weil vom spielerischen Potenzial, was wir in der Nationalmannschaft haben, brauchen wir uns vor keiner anderen Mannschaft der Welt zu verstecken. Aber irgendwo kriegen wir es nicht mehr auf den Rasen. Und ich glaube, das ist so, wenn man das Spiel, gerade dieses erste Spiel, was für mich so, so ein riesen Ding war, finde ich, das Spiel gegen Japan, da bei der WM letztes Jahr. Ja, also wir hatten so ein Spiel früher, und ich bin wirklich keiner, der jetzt immer auf früher glorifiziert, aber das hätten wir früher nie verloren. Also was wir da für ein Verteidigungs- oder Defensivverhalten von dieser ganzen Mannschaft an den Tag gelegt haben, das war unserer einfach auch nicht würdig. Und gerade das 2-1, wenn man den Schlotterbeck da sieht, also das hätte ja früher nicht passiert, dass der Japaner da durchbricht bis 5 Meter vom Tor. Und das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, Mensch, also diese Hingabe in Zweikampfverhalten, diese Laufbereitschaft, unsere Tugenden, was Deutschland so in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer stark gemacht hat, die Athletik, die Physis, so diese Mentalität, diese Siegermentalität, das bringen die irgendwie nicht hin. Und das ist so, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde. Und wenn man jetzt bei Paris gegen Bayern jetzt mal guckt, wie da Kimmich und Goretzka verteidigt haben, und wenn man das switcht auf die Nationalmannschaft, finde ich das einfach, das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Ob das jetzt ein Thema der Nationalmannschaft ist oder ein allgemeines Thema in Deutschland, weil auch europäisch haben wir ja schon mal drüber gesprochen, außer Bayern und Frankfurt in den letzten Jahren war ja so viel nicht, was jetzt so irgendwo mal in Richtung Halbfinale, Finale geführt hat. Und da muss sich vielleicht auch mal der Verband vielleicht mal hinterfragen, ob man vielleicht auch in der Ausbildung dieser Spieler genug Augenmerk auf gewisse Erziehung hinsichtlich Laufbereitschaft, Physis, Mentalität gelegt hat. Ne? Weil da finde ich schon, dass wir unsere Stärken eigentlich in den letzten Jahren total vernachlässigt haben. Ne? Letztens noch ein ganz cooles Interview von dem Samba gehört nach dem Spiel, der hat eigentlich auch einen Punkt gebracht von Red Bull in Manchester, wo sie so klar 7-0 verloren haben, wo er einfach gesagt hat, dass man kann gegen Manchester City verlieren, und wenn dieser Norweger da vorne durchdreht, dann kann man mal 3-4 Stück kriegen. Ja, aber die haben sich nur gewehrt. Die waren auch physisch, nicht nur spielerisch, auch physisch total unterlegen. Und auch da fehlt auch dann eine Bereitschaft zu verteidigen. Und wenn man dann dieses Ergebnis sieht, hat er das ganz klar auf den Punkt gebracht, dann müssen wir auch gucken, dass wir nicht nur Passwege und Taktiken trainieren, sondern auch mal wieder unsere deutschen Tugenden auch trainieren und auch mal in den Vordergrund stellen, auch mal sagen, das ist die Basis, darauf müssen wir aufbauen. Und das ist vielleicht ja durch diese ganze über den Tellerrand Guckerei so ein bisschen auch verloren gegangen. Und das ist so eine Sache, die kann man vielleicht auch runterbrechen in den Jugendbereich, dass man da auch mal wieder auch ein Stück weit einen Fokus drauf stellt. Ne?
Ja, ihr hattet ja auch mal in den Trainingsanregungen, fällt mir gerade ein, auch mal ein Thema, korrektes oder richtiges Foulspiel.
Ne? Ja, nee, richtiges Foulspiel ist nicht. Ich weiß, richtiges Foulspiel, es ist war eher
Foulspiel so. Foulspiel mit Verstand oder was?
Nein, es war eher so, dass wir beim Füllerkonzept beobachtet haben, dass in den Jugendmannschaften, gerade in den jüngeren Bereich, so FED-Junioren, dass da kaum mehr auch in den Spielen in den Zweikampf gegangen wird und dass es eine gewisse Angst auch da ist, in den Zweikampf zu gehen. Vielleicht ein bisschen dass man sich nicht wehtut, sondern auch, dass es so ein bisschen unter wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Verbot herrscht sogar. Man darf gar nicht mehr so richtig in den Zweikampf gehen, vielleicht weil wir wollen das ja alles spielerisch lösen, aber auch von Eltern-Trainerseite, dass das gar nicht mehr so erwünscht ist oder dass es sehr, sehr schnell in so ein Thema geht. Ja, das ist nicht mehr so gewünscht oder das ist, ja, wird schnell abgepfiffen und so weiter. Und da haben wir mal die Frage gestellt, woher das denn kommt. Ist es denn so, dass da ja ein gewisses, gewisse Angst herrscht? Woher kommt die? Und wir haben da so ein bisschen mal uns zusammengesetzt, haben so ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich wirklich so, es wird ja früher oder viel öfter gezockt auf den Plätzen. Das ist heute nicht mehr so, leider. Obwohl ich das immer noch beobachte, dass hier und da noch gespielt wird. Aber dass sich viel gemessen worden ist mit älteren Kindern, älter gegen jünger gespielt und dass diese körperliche Geschichte ganz automatisch, man musste sich behaupten, man durfte gar nicht mitspielen, wenn man sich nicht behauptet hat. Und dieses Körperliche, dass Fußball einfach ein raues, intensives Spiel ist und dass Leute, Spieler das auch wollen, gerade jüngere Spieler, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was früher einfach automatisch schon da war. Das ist heute einfach nicht mehr da und wir haben dann in den Fokus drauf gesetzt, dass Trainer in den jüngeren Jahrgängen das auch speziell trainieren müssen, um die Angst zu verlieren und dem Kindern auch die Erlaubnis zu geben, rauen Fußball zu spielen. Das heißt nicht Foul spielen, ganz und gar nicht, sondern schwäche Spieler müssen auch da geschützt werden.
Nehme ich jetzt zurück,
ja. Ja, ja, musst du auch, weil das nämlich genau falsch rüberkommt. Ja. Sondern wir wollen, dass Fußball ein raues Spiel bleibt, weil das macht den Fußball auch aus. Ja. Und das ist, Kindern macht es Spaß, sich auch körperlich im Zweikampf zu messen. Mir hat das Spaß gemacht, dir hat das Spaß gemacht, für uns ist heute ganz genau so wie vor 30 Jahren. Aber die müssen die Erlaubnis erteilt bekommen. Und gerade bei, wir haben heute viele Eltern auch beim Platz während des Spiels und während des Trainings, die schon Einfluss nehmen und sagen, und sehr schnell sagen, oh, guck mal, der hat gefoult, guck mal, das darf nicht, guck mal, wie der grätscht und so. Das wäre früher nie gewesen. Wenn mein Vater da gewesen wäre und hätte gesagt, wäre ich dreimal da gelegen, hätte gesagt, steh auf, ne, Junge, ja. Ne, liegt da nicht so rum oder so. Ne? Und das ist Fußball ist einfach, es ist in anderen Sportarten, glaube ich, ganz anders, wenn du einen Handball guckst oder sowieso andere Kontaktsportarten, da ist es einfach so, dass das auch gewünscht wird, dass es zum Spiel gehört. Ja, und das dürfen wir nicht vergessen.
Das tut bei Fußball in letzten Endes ja auch.
Ja,
das,
genau.
Und das
genau.
war ja auch immer eine Tugend, die auch die genau. deutsche Nationalmannschaft ausgezeichnet
ja,
hat.
Ja.
Und ja, das ist tatsächlich verloren gegangen. Du hast es ja gerade auch geschildert mit dem Japan-Spiel.
Absolut.
Das wäre vor 20 Jahren wahrscheinlich anders gelaufen.
Ja, und guck dir die Jungs, die im Halbfinale gewesen sind bei der WM. Es war Argentinien, war Marokko, wen haben wir noch da gehabt? Marokko, Kroatien. Und das eine weiß ich jetzt nicht, Frankreich,
ja.
Genau. Waren alles Mannschaften, die physisch absolut gespielt haben, die auf der 6 ganz stark besetzt waren. Wenn du die beiden argentinischen Jungs, die sind hochtätowiert und gehen mit 89 Minuten mit Rasen am Kopf vom Platz und können nicht mehr laufen, weil die ja wie ich geackert haben ohne Ende. Und das fehlt mir so ein bisschen bei uns. Bei uns will jeder glänzen, will jeder der Verteidiger ist der erste Aufbauspieler, der Sechser rennt dauernd im Strafraum, aber es sind doch eigentlich in erster Linie Defensivspieler auch oder die ihren Job zu machen haben und der heißt erstmal defensiv eine Grundordnung zu halten und auf defensiv zu arbeiten und das fehlt mir einfach auch im Vereinsbereich in Deutschland, wenn es dann in die europäischen Champions League, in die höheren Geschichten geht. Und gerade auch in der Nationalmannschaft, dass man das alle verteidigen wollen und auch einen gewissen Bock haben zu verteidigen und das erstmal auch ums Verteidigen geht. Und das haben uns andere Mannschaften und Marokko ist bei allem Respekt, finde ich, schlechter auf die Position besetzt als wir. Und die machen uns das vor Kroatien sowieso. Frankreich, sag mal, da redet man immer von Mbappé und von den Jungs vorne, aber die haben ja hinten auch eine Bombendefensive und Argentinien sowieso. Also von daher müssen wir dann auch vielleicht mal gucken, dass wir den Fokus vielleicht in der Ausbildung dann mal wieder auf ja individuelle Geschichten legen. Erstmal und zum Zweiten auch mal dann erstmal auch so gewisse Grundtugenden mal wieder fördern und auch nicht dulden, dass man das halt nicht macht. Und das finde ich auch, wenn Sané, ich pick mir den jetzt mal raus, weil der kann ja eigentlich verteidigen, aber wenn der jetzt fünfmal nicht mehr nach hinten läuft, ja, dann muss das gesagt haben. Und wenn das dann beim sechsten Mal nicht macht, dann muss es ja irgendwie eine Konsequenz geben. Und das ist nicht der, den ich jetzt rauspicken will, aber ich sage das mal ein Beispiel. Aber und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Nationalmannschaft so ein bisschen vom Standing gelitten hat. So.
Ja, das glaubst du denn, dass jetzt diese Taskforce dann mit Rudi Völler an der Spitze, dass die jetzt so den Turnaround schafft und so ein bisschen das Image wieder aufpoliert der Nationalmannschaft, weil das hat dann ja auch gelitten durch die ausbleibenden Erfolge? Oder hättest du dir neue Köpfe mit neuen Ideen und frischem Wind gewünscht?
Ja, ich glaube, dass Rudi Völler, finde ich schon, dass der im Moment, sage ich mal, der absolut richtige Mann dafür ist, weil der verkörpert ja, wenn einer das verkörpert, ist er das. Und das ist schon erstmal der vielleicht dafür sorgen kann, dass da eine gewisse andere Mentalität reinkommt. Der kann natürlich nicht die Spieler drehen oder sonstiges, aber das ist ja, ich glaube nicht, dass die das jetzt auch alles verlernt haben oder dass sie nicht können, aber dass es erstmal wieder darum geht, dass man eine vernünftige Leistung auf den Platz kriegt und dieses ganze Brimborium mit Hashtag dies und Hashtag das, dass man das alles mal vielleicht in den Hintergrund stellt oder auch die ganzen politischen Geschichten, die da reingerutscht sind, dass man vielleicht erstmal den Fußball wieder in den Fokus stellt und sagt, pass mal auf, wir müssen erstmal wieder vernünftig und guten Fußball spielen. Und dass alles andere dann kommt. Ich glaube, dass er da schon zurzeit der richtige Mann dafür ist, weil er hatte 2002 auch dann mal den Arsch gerettet da in der Bayer WM und das herausragend gemacht, wie ich finde. Und das ist ja auch sowas, was man immer so ein bisschen vergisst. Man lästert ja immer so schnell über die Jungs damals, Ramelow und Jeremies und die sie alle hießen und sowas. Aber ich meine, die sind auch Champions League-Sieger geworden und waren im WM-Finale. Und das ist ja erstmal bei allem Respekt. Also das war eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wir sind die letzten zwei Weltmeisterschaften in der Vorrunde raus. Das muss man immer ganz klar auch benennen. Und ich finde es auch irgendwie dann schwach zu sagen, wir hatten die meisten Torschüsse in der Vorrunde. Ja, das bringt uns ja auch nicht weiter im Endeffekt.
Wenn da liegt's ja nicht. Rausspringen, dann
nee, erstmal das und das ist ja immer so ein bisschen dieses ja, eigentlich sind wir ja gut. Nee, sind wir nicht. Also wenn wir in der Vorrunde bei der Gruppe rausfliegen und Spanien geht dann auch im Achtelfinale raus, also dann ist da irgendwas im Argen und das muss man dann auch mal deutlich ansprechen.
Ja, war ein spannender Ausbruch jetzt in den Bereich des großen Fußballs. Kommen wir mal zurück nach Löning und schauen auf die Familie Breher. Du bist verheiratet mit Sonja, ihr habt zwei Kinder.
Genau.
Ich glaube, deine Tochter ist 18, dein Junge, ja. Tom.
Tom ist 16.
Tara, ja, heißt die Tochter, der ist 16. Wie sportlich ist denn die Familie Breher?
Ja, die Familie ist eigentlich ziemlich sportlich. Also alle sportlicher als ich. Große macht Tanzen, Hip-Hop immer schon. Und ist auch ganz erfolgreich, ist sogar bei deutschen Meisterschaften jetzt gewesen, in Hannover und so weiter, tanzt in Meppen und macht das echt gut. Unser Junge, der ist sehr viel Fitnessstudio, macht viel Fußball auch, spielt in der B-Jugend beim VfL. Und meine Frau, die schwimmt gerne und wir sind oft mit dem Hund unterwegs, also bei uns passiert schon was.
Ein Hund habe ich vergessen, der gehört natürlich auch zur Familie.
Ja, ja, ja.
Was ist das für ein Hund?
Ist ein Golden Retriever.
Also, ist ein etwas größer.
Ja, ja, ist ein großer blonder Hund. Großer blonder Hund. Heißt Scholli, nach Mehmet Scholli, ich durfte damals den Namen aussuchen. Ja. Habe ich durchgesetzt.
Dann gehst du mit Scholli Gassi.
Ja. Ich gehe mit Scholli Gassi, ja, ja, meine Frau auch und sollte damals ein etwas kleiner Hund werden, aber ich habe mich dann durchgesetzt. Gesetzt, weil ich mit einem kleinen Hund nicht so gut aussehe, glaube ich.
Ja, ja, das wäre ein merkwürdiges Bild, wenn ich mit einem Pinscher oder Dackel jetzt dagegen laufen würde.
Genau.
Also, ja, Golden Retriever ist schon, ist schon was, sieht man auch so.
Genau, genau.
Ja, das war, bringt mich fast schon so zum Ende unserer netten Besprechung. Ich würde gerne mit dir das Freundebuch aufschlagen. Das, in meiner Schulzeit hieß das noch Poesiealbum. Und da geht es dann darum, dass ich dir ein paar Stichworte oder Satzanfänge gebe, die du dann bitte komplettierst, beziehungsweise dann die Stichworte beantwortest.
Ja.
Und bleiben wir doch mal bei eurem Golden Retriever. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
Ja, wäre ich ein Hund.
Ja, auch ein Golden Retriever? Oder
ja, also ein Golden Retriever könnte ich fast schon bejahen, weil ich finde, Golden Retriever haben super Gemüt und sind immer nett und freundlich und entspannt. Und das glaube ich, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Poesiealbum, Schule, warst du ein guter Schüler?
Nein. Also ich darf das sagen, weil meine Kinder das auch wissen. Also ich war ein grottenschlechter Schüler, ja.
Aber dann hättest du auch ein gutes Pferd werden können, das dann nicht höher springt, als es muss.
Ja, ich bin ja immer drunter hergesprungen. Also
ja.
Bin ja gar nicht drüber hergesprungen.
Ja, aber irgendwie dann doch da durchgekommen.
Ja.
Ja, du bist selbstständiger Immobilienmakler.
Genau.
Das hättest du wahrscheinlich ins Poesiealbum und ins Freundebuch nicht eingetragen. Wenn ich groß bin, werde ich.
Ja, wollte ich immer Astronaut werden tatsächlich. Weil ich das immer cool fand früher. Und aber das war, als ich ganz klein war. Aber ich wollte eigentlich immer schon so ein bisschen, ich hätte mir auch gewünscht, so in Richtung Arzt zu gehen und so, war ich immer mit Leuten und so. Das fand ich schon recht cool, aber da hat es dann schulisch bei weitem nicht gereicht, aber. Mit meinem Job bin ich sehr, sehr zufrieden.
Ja, wie ist es denn dazu gekommen?
Auch ganz zufällig. Ich habe dann eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht und habe dann ein weiteres Praktikum bei einem Immobilienmakler gemacht und habe das dann total cool gefunden und habe das dann beruflich weitergemacht.
Ja, spannend. Und auch ja mit Erfolg. Dann,
ja.
Du bist jetzt auch schon einige Jahrzehnte dann selbstständig.
Ja, bin ich auch sehr dankbar, bin in Löning selbstständig und das klappt sehr gut und habe dadurch auch viele Leute kennengelernt und das ist toll, sein eigener Chef zu sein.
Am liebsten esse ich?
Am liebsten esse ich tatsächlich ein schönes Steak, muss ich sagen. Also das finde ich toll, obwohl ich nicht mehr so viel Fleisch esse wie früher, aber ein schönes Steak in der Pfanne mit einem Salat und so bin ich super mit zufrieden. Aber auch, ich esse eigentlich alles, esse auch viel Fisch und so. Ich bin da nicht so festgelegt, aber ein schönes Stück Fleisch ist schon cool.
Und ihr seid ja auch gerne mal unterwegs, verreist ganz gerne.
Ja.
Mein Lieblingsurlaubsort ist?
Wir waren schon zweimal in New York, das fand ich super. Aber überall, wo Meer ist, finde ich auch geil. Ich fahre auch gerne in die ostfriesischen Inseln. Ich liebe mit meiner Frau gerne am Strand. Also ich ziehe immer Strand vor, Berge vor. Also schön Beachurlaub ist super geil.
da möchte ich unbedingt mal hin. Gibt es da noch so ein Traumziel, was noch offen ist?
Südafrika würde ich gerne mal machen und auch so, so Asien hätte ich mal Lust zu. Aber
auch zum Dritten oder so.
Ja, ja, genau. Aber also einfach was sehen. Also ich bin da gar nicht so festgelegt. Überall ist in Deutschland auch super. Gibt es auch tolle Orte, die ich noch sehen will. Ich war auch noch nie richtig in Bayern, muss ich auch mal hin unbedingt.
Ja, zu wenig mehr, ne?
Ja, genau, zu wenig mehr, ja. Aber da gibt es tolle Seen und so, aber es Verreise ist immer cool.
Und wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann?
Will ich gar nicht haben. ganz viel ja, Zeit habe, kann ich das gar keine Antwort drauf geben. Habe mir gar keine Gedanken gemacht zu.
Aber dann zum Abschluss mein Lebensmotto. Hast du sowas?
Ja, ich habe so ein bisschen das Lebensmotto, wie du in den Wald schreist, kommst du wieder raus. So, das ist so mein Lebensmotto. Also das was ist mein Lebensmotto, aber so meine Art. Ich glaube, wenn du nett zu Leuten bist und Leute vernünftig behandelst, kriegst du das auch wieder. Und wenn du vernünftig mit denen umgehst und so, dann lernst du viele Leute kennen und hast auch vernünftige Verbindung mit Leuten. Und das ist mir wichtig, dass man vernünftig mit Leuten umgeht einfach. Ne? Und das ist so mein Ding.
Ja, das ist doch tatsächlich ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, ich habe Freunde genug in deinen Wald reingerufen.
Ja, hast du kein Gefühl, Problem.
Dass du mir sehr freundlich geantwortet hast. Vielen Dank dafür, Daniel.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und ja, war eine Freude. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die 13. Folge von Auszeit. Die 14. Auflage folgt am letzten Donnerstag des April. Mein Name ist Ludger Langosch. Bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.